Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, das ist nichts Neues, wie immer. Wenn wir auf dem Berg sind, haben wir natürlich eine bestimmte Botschaft auf dem Herzen. Oft sogar zwei. Reinhold hat eine und ich habe eine. Aber was genau kommt am Sonntag, wissen wir nicht. Und es war genauso gestern. Wir haben den ersten Samstag gehabt, aber da waren wir wieder zu zweit. Da haben wir den Samstag extra angesetzt und wir hoffen, dass am kommenden Samstag jemand dabei ist. Auf jeden Fall, wir haben ein Thema auf dem Herzen gehabt, nach ein paar Minuten oder 5 Minuten. Und kurz vor dem Gipfel haben wir uns geeinigt, nachdem wir beide das auf dem Herzen bekommen haben, dass diese Botschaft, das Wort für heute, das Passende ist, was Gott eigentlich uns sagen möchte. Es geht um das soziale Evangelium. Da haben wir gestern auch das Wort der Woche rausgeschickt. Das war gestern Abend. Einige haben es gelesen. Einige Feedbacks haben wir auch sehr schnell bekommen. Es freut uns natürlich, dass der ein oder andere auch gelesen hat und ein Lebenszeichen davon gegeben hat. Und Reinhold hat auch die Botschaft für heute in der PowerPoint-Präsentation integriert. Und es ist natürlich immer so, dass wir bis zum Start mit der Botschaft immer noch Gott fragen, ob er noch was sagen will. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und die Botschaft, die wir jetzt in der PP haben, besteht eigentlich aus zwei kleinen Blöcken. Die haben wir hauptsächlich gestern auch in dem Wort der Woche erfasst. Und ich habe ein paar Gedanken heute früh auch ans Herz gelegt bekommen und habe ich sie als Anleitung oder Einleitung bezeichnet. Das sind so einige Grundsätze, einige Wahrheiten, einige Fakten, die ich mit euch gerne durchgehen möchte. Wenn wir über das soziale Evangelium sprechen, dann wollen wir erstmal genau hinschauen, was bedeutet Evangelium. Alle würden sofort sagen, die frohe Botschaft. Das stimmt. Das kommt aus dem Griechischen. Evangelion, die frohe Botschaft. Aber das ist eine frohe Botschaft. Das hat damit nichts zu tun, dass eine göttliche Botschaft ist. Wir gehen immer davon aus, dass jedes Evangelium, wenn wir Evangelium sagen, das ist die frohe Botschaft. Und in der Tat, eine wahrhaftig frohe Botschaft kann nur von Gott kommen. Aber einfach eine frohe Botschaft, die vermittelt wird in der Welt, ist nicht immer eine göttliche Botschaft. Und deshalb hören wir auch und lesen wir auch oft in der Schrift über das andere Evangelium. Deshalb ist es wichtig, wenn wir das Wort Evangelium nicht automatisch jetzt daran denken, ja, das ist von Gott. Evangelium ist eine frohe Botschaft. Wie lange diese Freude dauert, wissen wir nicht. Vielleicht eine Flasche Wein ist auch eine frohe Botschaft. Viele freuen sich sofort, wenn sie die Flasche sehen. Manchmal werden 6 innerhalb von 2 Stunden, ist auch froh. Aber die Frage ist, wie lange diese Freude anhält. Anderen Gedanken zu Beginn. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir unseren Auftrag von dem wahren Gott haben. Und wenn wir diesen Auftrag erfüllen, werden wir unseren Lohn und unsere Anerkennung auch von Gott empfangen. Da haben wir in den letzten Wochen über das Thema Lohn ausführlich gesprochen. Das heißt, wenn wir den dreifältigen Auftrag, den wir von Gott empfangen haben, erfüllen, werden wir unseren Lohn von Gott empfangen. Was ist der dreifältige Auftrag? Wir wissen, das ist die persönliche Heiligung, laufend, der Dienst am Leib Christi und der Dienst in der Welt. Von wem werden wir unseren Lohn empfangen? Von Gott. Von dieser Welt nicht. Wenn du heute in der persönlichen Heiligung lebst, und das ist ein ständiger Kampf, das ist der geistliche Kampf zwischen unserem Geist und Fleisch, da wirst du keine Bewunderung in der Welt und Anerkennung ernten. Es kann sein, dass du sogar eine Eigenschaft oder Lästerung erntest, dass du naiv bist, Dummkopf vielleicht, dass du deine Steuern bezahlst und nicht irgend krumme Wege gehst oder dass du dich mit einer Frau begnügst, wo die Möglichkeit gibt, noch viel mehr zu erfahren und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass wir eine Bewunderung und Anerkennung, geschweige von Lohn empfangen. Das Gleiche, wenn wir im Leib Christi dienen. Jeder hat eine Gabe, das Thema haben wir auch gehabt, die Gaben. Jeder von uns hat mindestens eine. Und ich gehe davon aus, dass wir alle wesentlich mehr als eine haben. Und die Frage ist, wenn wir diese Gaben für den Leib Christi einsetzen, werden wir unseren Lohn von der Welt empfangen? Nein. Und wenn wir unseren Dienst in der Welt verrichten, was ist unser Dienst in der Welt? Die Menschen herauszurufen. Im Auftrag Jesu Christi sagt, lasst euch mit Gott versöhnen. Werden wir eine Anerkennung und Lohn von der Welt erhalten? Auch nicht. Das ist wichtig, dass wir erkennen. Ein weiterer Fakt, den wir auch immer wieder vor Augen halten sollen, dass der Teufel den Leib Christi nur dadurch verführt, nicht indem er mit Schwefel und Hörnern erscheint, sondern durch das Wort Gottes, durch das sogenannte Evangelium. Warum? Das Evangelium ist eine frohe Botschaft und klingt nach göttlicher Botschaft. Und wenn einer dasteht und das Evangelium verkündigt, dann ist es so einfach, den Menschen zu vermitteln, ohne dass sie lange überlegen und prüfen. Ansonsten würde der Teufel sofort entlarvt, wenn er nicht seine bösartige Lehre in Form eines Evangeliums verkündigt. Das Evangelium ist immer eine frohe Botschaft und klingt zumindest Gott verherrlichend. Wenn wir Evangelium hören, sagen Amen, Halleluja. Die Schrift warnt uns allerdings eindringlich vor dem Evangelium, das nicht der Schrift entspricht. Das heißt, es ist absolut unzureichend, diese zwei Kriterien, eine frohe Botschaft und Gott verherrlichend, selig zu beurteilen, sondern mit dem Verstand anhand der Schrift. Selig können wir sehr schnell betrogen werden. Wenn wir uns auf unsere Seele verlassen und nicht mehr auf unseren Verstand, der uns zu dem Wort Gottes führt, dann gehören wir zu den Unverständigen. Und was ist das Ende der Unverständigen, wissen wir auch aus der Schrift. Wir sind laufend mit irgendeinem Evangelium konfrontiert, das dem Schein nach Gott verherrlicht, aber in der Wahrheit ein todbringendes, süßes Gift ist. Daher warnt Paulus vor dem sogenannten anderen Evangelium mit allem Nachdruck. Wir lesen in seinem Brief an die Galater, Kapitel 1, die Verse 8 und 9, aber wenn auch wir, Reinhold, Gunti, ich, Frank, Clara, egal wer hier steht, auch wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel auch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand auch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das spielt gar keine Rolle, wer das verkündigt. Entscheidend ist, stimmt dieses Evangelium mit dem wahren Evangelium überein? Ist es das wahre Evangelium? Wenn nicht, dann ist es völlig gleich. Auch wenn das ein Engel vom Himmel verkündigt. Der hat nur die Gestalt eines Engels, aber ist kein wahrer Engel von Gott. Paulus sagt, wer dieses Evangelium predigt, sei verflucht, und das wiederholt er zweimal. Der Leib Christi wird mit solchen anderen Evangelien seit 2000 Jahren bis heute angefochten. Wir sehen seit 2000 Jahren und bis heute manche Christen, die das andere Evangelium verbreiten, bewusst oder unbewusst, dass Gottes Wille, nur als Beispiel, Gottes Wille sei, dass alle Menschen körperlich in dieser Welt geheilt werden. Jeder, der das hört, sagt, ist doch herrlich. So lieb ist Gott. Das ist eine frohe Botschaft und verherrlicht Gott. Wenn einer sich auf diese Lüge einlässt, hat verloren. Der Teufel hat gewonnen, hat aber verloren, für immer verloren. Es sei denn, der entlarvt diese Lüge und kehrt um. Weil der Teufel hat dann sofort erreicht, hat nur eins, der Teufel hat nur eins im Sinn, uns weg von Gott zu bringen. Er sagt, Gottes Wille ist, dass alle Menschen körperlich geheilt werden. Jesus hat uns gelehrt, frage immer Gott. Egal was du tust, was Gottes Wille ist. Finden wir irgendwo in der Schrift, dass Gottes Wille alle Menschen geheilt werden? Nein. Aber das ist eine frohe Botschaft. Steht nicht in der Bibel, das ist doch wurscht. Der Teufel möchte doch nicht die Wahrheit sagen. Also wenn wir aber diese Lüge als Wahrheit jetzt annehmen, dann hat der Teufel geschafft, dass wir nicht mehr Gott fragen. Weil wie soll man Gott fragen, wenn Gott sein Wille ist, dass alle körperlich geheilt werden. Ja, bist du blöd, immer wieder ihn zu fragen? Hast du das nicht kapiert? Spätestens nach dem zweiten Mal musst du den Mund halten, ihn immer fragen. Er hat das doch offenbart. Wo steht das? Dürfen wir nicht fragen. Manche andere haben auch ein tolles Evangelium. Die sagen, Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. Du kannst Gott nicht durch die ein paar Zeilen hier erfassen. Gott ist viel größer. Gott ist sogar so souverän, dass er gegen sein Wort, eigenes Wort, handeln kann. Klingt auch toll. Gott ist wirklich so groß. Das kann doch nicht sein, dass hier in ein paar Seiten Gott kennengelernt werden kann oder erfasst werden kann. Wir können natürlich Gott nicht komplett erfassen, aber wir wollen ihn kennenlernen, wir wollen seine Absichten erkennen. Können wir nicht, ist souverän. Sogar gegen sein eigenes Wort kann er handeln. Wenn wir diese Lüge auch glauben, dann haben wir auch verloren. Da sind wir völlig verwirrt. Da kann der Teufel mit jedem Evangelium kommen, was dem Wort Gottes widerspricht, mit der Begründung, das ist auch Gottes Wort. Er sagt dir das eine, er sagt dem anderen das Gegenteil, das ist aber auch Gottes, das ist der gleiche Gott. Jeder kann, was er will. Jeder kann seinen eigenen Gott, Gottes Bild schaffen, eigenen Propheten, eigenes Universum, ist alles vom gleichen Gott. Und deshalb müssen wir auch das Thema, das soziale Evangelium, auch anhand der Schrift prüfen. Das ist eine interessante Woche für mich gewesen. So eine intensive Woche in Bezug auf das soziale Evangelium habe ich vielleicht noch nie gehabt oder sehr lange nicht. Es gab keinen einzigen Tag, ohne dass ich mit Todesfällen oder schweren Krankheiten konfrontiert war. Außerhalb der Familie. Und die waren, soweit ich mich entsinnen kann, allgemein Menschen, die kein Interesse hatten an Gottes Wort. Entweder waren die Angehörigen, die ihre Kranken dulden müssen, pflegen müssen, selber fix und fertig sind. Oder die Kranken selbst, die verzweifelt sind, die auf alles sauer sind. Und wenn sie an Gott glauben würden, genauso auf Gott sauer sind, aber Gott kommt gar nicht in Frage. Und wenn man ihnen von Gott was sagen will, wollen sie auch nichts wissen. Da stellt sich die Frage, Gott hat uns als seine Kinder Gaben geschenkt, Ressourcen geschenkt. Jeder von uns verfügt über 24 Stunden jeden Tag und das ist 7-mal in der Woche. Jeder verfügt also über die Zeit, jeder verfügt über finanzielle Ressourcen, über verschiedene Gaben. Jetzt könnte man eins machen, dass wir sagen, was auch oft eine Anerkennung findet von der Welt. Ich habe es mir überlegt, 7 Tage in der Woche, und da gibt es, wir reden von ungläubigen Menschen, dass wir gleich hier klarstellen. Bei dem sozialen Evangelium geht es nicht darum, dass wir für Glieder in die Gemeinde sorgen. Das ist klar. Gott sagt, wenn ein Glied leidet, leidet der gesamte Leib mit. Wir reden von den Ungläubigen. Und es gibt viele jetzt in verschiedenen Krankenhäusern. Ich suche mir 7 Leute, die ich kenne. Ich gehe einmal in der Woche einen besuchen. Bringe einen Blumenstrauß und Tafel Schokolade mit. Und unterhalte ihn 1 Stunde. Das ist 7-mal in der Woche. Habe die Zeit eingesetzt. Ich habe Geld eingesetzt. Auch geistliche Substanz weniger eingesetzt, aber zumindest geistige Substanz auch verbraucht. Das mache ich 7 Tage in der Woche. Wenn die Menschen ungläubig sind und Gottes Wort nicht annehmen, was sagt uns die Schrift? Wenn du in ein Haus gehst und das Wort Gottes verkündigst und diese Menschen das Wort Gottes ablehnen, dann geh raus und schüttle sogar den Staub vor deinen Schuhen ab. Geh nie wieder rein. Was machen wir? Unter dem Aspekt sozial. Wir gehen immer wieder zu der gleichen Person, die das Wort Gottes ablehnt und weiter leben, denken und reden will gegen den Willen Gottes und erzählen, wie sozial wir sind. Das ist nur ein einfaches Beispiel, man kann natürlich viel mehr machen. Gott hat uns, klingt natürlich für die Welt, toll. Die Frage ist, ist das, was Gott eigentlich haben will? Ich kann für den Leib Christi nichts mehr geben, das Geld fehlt mir. Die Zeit fehlt mir auch. Und ich kann auch den Ungläubigen, die das Wort Gottes vielleicht noch nicht gehört haben, zumindest kein einziges Mal von mir gehört haben, auch nicht mehr sagen, die Zeit fehlt mir. Ich gehe und unterhalte die Menschen, die alleine sitzen, die von Gott nichts wissen wollen, Tag für Tag, jeden Tag bei dem anderen. Und weil ich das noch steigern will, mache ich 2 Krankenbesuche jeden Tag. Jetzt gehen wir zu unserer Präsentation. Wir wissen also, es gibt viel Elend auf dieser Welt. Und was bezweckt das soziale Evangelium? Dass wir dieses Elend in der Welt am besten beseitigen oder zumindest lindern sollen. Das ist der Sinn und Zweck von dem sozialen Evangelium. Wenn wir uns fragen, was ist der Grund, wenn ein Volk oder eine Gruppe von Menschen Not leidet? Eine Einzelperson oder auch eine Gruppe oder ein ganzes Volk? Ist Gott nicht in der Lage, dies zu ändern? Oft bekomme ich die Frage, glaubst du nicht, dass Gott heilen kann? Also ich bin häufig sprachlos, um diese Frage zu beantworten. Wenn ich gläubig bin, an Gott glaube und wir wissen, dass Gott alles geschaffen hat, und ununterbrochen das ganze Universum zusammenhält. Diese Materie hält Gott zusammen, laufend nonstop. Und dann soll ich zweifeln, dass er heilen kann. Da muss ich wirklich dummkopf sein. Aber die Frage wird gestellt. Natürlich ja. Aber das müssen wir vor Augen führen. Ja, wir glauben das. Gott kann auch Not lindern oder beseitigen. Oder könnte es sein, dass Gott Nöte zulässt oder sogar initiiert, weil er einen triftigen Grund dafür sieht? Weil wenn sein Wille ist, dass diese Not beseitigt wird, dann kann er die Not beseitigen. Aber kann es sein, dass er bewusst diese Not nicht beseitigt, also zulässt, oder sogar die Not selbst initiiert? Bevor wir zum fünften Buch Mose gehen, schauen wir, so wie die Welt angefangen hat, nur ein Vers aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16. Was ist da passiert? Adam und Eva, die Ursünde kennen wir. Die haben sich gegen Gott aufgelehnt. Was Gott sagt, ist uninteressant. Was die Schlange sagt, ist schön, süß. Haben aber nicht erkannt, dass ein süßes Gift war. Ein todbringendes, süßes Gift. Gott ist gerecht. Er kann diese Sünde nicht so stehen lassen. Was hat er zu Eva dann gesagt? Und zum Weibe sprach er. Kapitel 3, Vers 16. Ich will dir viel Mühsal schaffen. Not. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker und um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dein Leben lang. Nicht nur für 5 Minuten, solange du auf dieser Erde bist. Dein Leben lang wird das gleich bleiben. Also hier sehen wir auch, dass Gott nicht nur zugelassen hat, sogar auch die Not initiiert. Im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 26 lesen wir, siehe, ich lege euch Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht. Und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Gott hat sich nicht verändert. Oft werden wir mit dem Thema konfrontiert, ja, war das ein anderer Gott? Andere sagen, ja, die ganze Bibel ist widersprüchlich. Das ist eine Lüge. Gott hat sich nie verändert. Er hat immer die Menschen gesegnet, die nach seinem Geboten gehandelt haben, die ihm gehorcht haben. Und die Menschen haben den Fluch geerntet, die von ihm weggegangen sind. Er hat sogar ganz eindeutig gesagt zu seinem Volk, das sehr viel Segen erlebt hat, wenn einer sich gegen Gott auflehnt, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und wir wissen das auch sogar in unserer Zeit, was das heißt, wenn einer sich in der Gemeinde gegen Gott auflehnt, soll auch aus der Gemeinde vertilgt werden. Das sehen wir nachher. In Jeremia 2,19 lesen wir auch, deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herr der Herrscher an. Das ist immer so, dass die Not da ist, damit die Menschen Buße tun und umkehren. Und Gott ist überhaupt nicht daran interessiert, dass wir unabhängig von ihm hier gesundes, schönes Leben haben. Und auch weniger interessiert, dass wir ewig einen gesunden Körper haben. dass uns wunderbar auch geht hier gesundheitlich. Es ist entscheidend für ihn, dass wir neu geboren sind, neuen Geist haben, dass er in uns ist, dass wir in ihm sind und eins mit ihm sind. Und dass wir unsere Seele retten in diesem Leben, erneuern, unsere Sinne erneuern. Und unser Körper wird von Tag zu Tag weiter verfallen, bis unser Leib zu der Erde zurückkehrt. Wie Gott auch Adam von vornherein gesagt hat, du bist von der Erde gemacht worden, du wirst zur Erde wieder zurückgehen. Das ist ja eine Lüge, wenn wir uns einreden lassen, Gottes Wille ist, dass wir alle körperlich gesund sind. Man kann natürlich in der Lüge 30 Jahre leben und jeden Tag sauer auf Gott oder auf sich sein, dass Gott sein Versprechen nicht hält. Das hat er aber nicht versprochen, da braucht man nicht sauer auf Gott zu sein. Sauer auf sich selbst, weil man eventuell wenig Glauben hat. Ja, wem glauben? Irgendeinem Verkündiger eines falschen Evangeliums oder Gott? Wenn wir Gott glauben wollen, dann müssen wir schauen, was hat er gesagt? Hat er versprochen? Nein. Ja, wieso hast du keinen Glauben? Wenn du Gott glaubst, dann glaubst du Gott. Aber wir lassen uns auf solche Lügen ein und lassen uns auch vom Teufel verführen. Jesaja 59,1 lesen wir, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Er kann alles. Gott kann alles. Kann die Not einer Nation beseitigen, kann die Not einer Gruppe, die Not eines Menschen beseitigen. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht von euch, dass er nicht hört. Wenn es so ist, dass Gott in dieser Welt Not zulässt oder sogar initiiert, dann handeln wir gegen Gottes Willen, wenn wir dem entgegenwirken. Jetzt wird es kritisch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, wenn wir Not in der Welt beseitigen wollen, Unsinn ist, sondern wir handeln sogar gegen seinen Willen. Wohlgemerkt, wir reden nicht von der Welt, wir reden von der Welt, nicht von Gottes Volk, das Gottes Gebote gehorcht. Das ist auch so. Es gilt um das Volk Gottes, das seine Gebote gehorcht. Nicht um das Volk Gottes, das seine Gebote nicht gehorcht. Weil wenn Gott Menschen aus seinem Volk in die Not führt oder Not zulässt und wir wollen, damit sie gerettet werden, heißt zum Verderben des Fleisches, damit sie gerettet werden. Und wir wollen die Not lindern. Da sehen wir hier das beste Beispiel in der Bibel. Wir sehen durch die gesamte Bibel hindurch, dass Gott ein Volk, das sich ihm zuwendet und sich nach seinen Geboten richtet, segnet. Ja, oft sogar über die Maßen segnet. Aber wenn sich ein Volk oder Einzelner von Gott abwendet, hält Gott seinen Segen zurück. Ja, er überlässt den dem Satan. Warum? Ist Gott unbarmherzig? Gott ist aktiv dabei in dieser Rolle. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt nur als Zuschauer ist und der Satan macht, was er will. Der Satan kann überhaupt nichts machen, wenn Gott das nicht zulässt. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Eigentümer von diesem Universum, auch von dieser Erde, ist Gott. Und der Satan ist nur der Besitzer. Er hat nur die Macht bekommen für eine gewisse Zeit. Nachher wird ihm diesen Besitz auch weggenommen. Und wenn Gott sowas zulässt, lässt er nicht zu, weil er unbarmherzig ist. Wie war es bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn? Er ging seine eigenen Wege, verprasste sein Erbe mit Huren und sein Vater musste es zulassen, dass er bei den Schweinen landete, damit er umkehrte, Buße tat und zu seinem Vater zurückging. Sein Vater war reich und mächtig. Und er hätte ohne weiteres auch jemanden hinschicken zu seinem Sohn und ihm nach unseren heutigen Maßstäben Tausende in die Tasche legt, einmal im Monat, damit er einigermaßen sich vernünftig ernähren kann und vernünftiges Bett bekommt. Für den Vater war überhaupt kein Thema. Das hat Gott zugelassen. Hätte der Vater es gemacht, würde der Sohn gar nicht mehr zurückkommen. Was wäre passiert, wenn ihn jemand in dieser Situation mit Geld oder Essen versorgt hätte? Er hätte es so weitergemacht und wäre letzten Endes verloren gegangen. Erst als er bei den Schweinen gelandet und am Ende war, ist er zur Besinnung gekommen und umgekehrt. Das ist der Vater im Himmel und das ist der verlorene Sohn. Und wir gehen heimlich und wollen mal ihm besseren Lebensstandard verschaffen. Der soll doch nicht zum Vater umkehren. Da hat er besseres Leben. Na, der soll bei den Schweinen bleiben. Und was er ein bisschen braucht, gibt man ihm. Die Hauptsache bleibt er bei den Schweinen. Wir reden hier nicht davon, dass ein Mensch in Lebensgefahr ist. Wie bei dem Beispiel von dem barmherzigen Samariter. Jeder Mensch hat die Pflicht, einem anderen zu helfen, wenn dieser in Lebensgefahr befindet. Also wir dürfen nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, du bist ungläubig, da machen wir nichts. Nein. Also wir müssen immer was Gutes tun. Wir dürfen nicht, das ist böse. Wenn einer jemanden auf der Straße sieht und helfen kann und nicht tut, ist eine Sünde. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ist eine Sünde. Kann man nicht sagen, ja, ich habe nichts gemacht. Ist da keine Sünde. Das Nichtstun ist auch eine Sünde. Da geht es hier nicht darum, dass wir hier sagen, wir haben mit Ungläubigen nichts mehr zu tun. Nein, wir haben nichts zu tun. Nur definieren wir jetzt auf einmal zu einem Auftrag, Lebensauftrag für uns, dass wir jetzt schauen, durch die ganze Gegend fahren, wir können durch die ganze Welt schauen, wo eventuell ein Unfall da ist. Ne? Können wir den Job jetzt aufgeben? Schauen wir, vielleicht findet man einen Unfall. Vielleicht auf der Autobahn A94 oder was weiß ich vor. Ist das unser Auftrag? Nein. Wessen Auftrag ist das? Sehen wir gleich. Was erwartet Gott von seinen Kindern, für die Ungläubigen, ihren Lebensstandard zu erhöhen oder die errettende Botschaft zu verkündigen? Unser Auftrag für die Welt ist mehr als eindeutig und genug definiert. Wir können keinen neuen Auftrag definieren. Wir wissen, dass dieser Auftrag, der in der Bibel definiert ist, uns keinen Lohn und Anerkennung von der Welt bringt. Aber wir erwarten das auch nicht. Das andere würde uns schon Lohn und Anerkennung bringen. Aber es ist nicht unser Auftrag. Haben die Apostel jemals soziale Dienste für die Ungläubigen als Vorbereitung der Evangelisation gegründet? Lesen wir das irgendwo? Als Paulus irgendwo hinging, hat er erstmal ein Krankenhaus aufgemacht, finanziert, Menschen erstmal behandelt und dann das Wort Gottes verkündigt. Nirgendwo finden wir in der Schrift, dass Gott uns den Auftrag gegeben hätte, diese verdorbene Welt, die vom Teufel regiert wird und sogar der Gott dieser Welt genannt ist, durch unser Engagement und unsere Ressourcen zu verbessern, zu unterstützen oder zu reformieren. Die Welt ist nicht zu reformieren. Und dieses Evangelium von der Transformation der Welt ist das andere Evangelium. Das ist nicht das wahre Evangelium. Wir wissen, dass die Welt dem Gericht entgegengeht. Die Welt hat einen Gott und der heißt der Teufel. Und das einzige Mögliche ist, dass wir als Botschafter Christi die Menschen aus der Welt herausrufen und sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn wir aber anfangen, die Welt zu reformieren, dann werden wir der Welt gleichförmig. Da hat der Teufel wieder gewonnen. Wenn Menschen in Not geraten, in Not, die der wahre Gott bewusst zulässt, haben sie die Herausforderung, ihr Leben zu überdenken und umzukehren. damit Gott sie segnen kann. Nicht wir gegen den Willen Gottes. Gott kann sie segnen. Aber Gott lässt zu, damit sie umkehren. Wenn wir an unser Abendmahl, was wir heute auch haben werden, diese Gemeinschaft, was Paulus nachher sagt, wenn wir in der Sünde bleiben, werden wir gerichtet werden. Und zwar hier, damit wir später nicht mit den Nationen gerichtet werden. Und wir, manche werden schwach, andere werden krank und andere werden zu früh sterben. In 2. Korinther 5,20 lesen wir, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Das ist unser Auftrag. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wenn wir den Ungläubigen unsere sozialen Dienste anbieten, statt sie aus dieser verlorenen Welt zu rufen, dann verkündigen wir ein anderes Evangelium, ein falsches Evangelium. Das ist nicht unser Auftrag. Denk mal dran, wenn ich statt im Auftrag Gottes meinen dreifältigen Dienst erfülle und dem Auftrag nachgehe, jeden Tag x Stunden meine Runde von einem Krankenhaus zum anderen machen. Bei Menschen, die Gott ablehnen. Für sie ist nette Unterhaltung, die freuen sich. Über die Blumenstraße freuen sich und über die Tafel Schokolade freuen sich. Ich könnte genauso einen Clown bestellen und hinschicken. Die freuen sich vielleicht noch mehr. Ist es unser Auftrag, Clown zu spielen? Der kann bessere Witze erzählen vielleicht als wir. Wir verkündigen den Ungläubigen das wahre Evangelium und bitten sie in Jesu Auftrag, lasst euch doch mit Gott versöhnen. Wozu? Nochmals, damit Gott sie segnen kann. Wenn wir sie segnen wollen, sind wir letztlich wieder bei der Ursünde. Wir wollen sein wie Gott. Wir sind ständig mit dem Thema konfrontiert, sozial engagiert zu sein. Da und da und da. Ja, das macht auch die Welt. Was ist der Unterschied? Ist es unser Auftrag? Nein, das ist der Auftrag der Welt. Verstehen wir, dass die soziale Verantwortung für die Menschen dieser Welt durch die Regierungen dieser Welt wahrgenommen werden muss? Ich glaube, das größte Budget in Deutschland im Bundeshaushalt ist das soziale Budget. Das ist gut so. Wir wissen auch, dass in Deutschland fast am besten auf der Welt funktioniert, weil die Menschen am allermeisten ihre Steuern bezahlen. Wenn wir die Menschen dazu rufen, sich mit Gott zu versöhnen, dann ist es eigentlich der beste Weg, dass sie ehrliche Menschen werden und ihre Steuern bezahlen. Und dann wird dort das soziale Engagement der Verantwortlichen getan. Wenn wir natürlich wie in vielen anderen Ländern ein Hobby daraus machen, die Steuern nicht zu zahlen, dann hat die Regierung kein Geld. Da braucht sie wieder die Privatleute, die dann ihre sozialen Dienste anbieten. Es gibt nicht wenig an Beispielen, wo viele vielleicht 1 Million jedes Jahr spenden für soziale Zwecke und 10 Millionen Steuer hinterziehen. Sie haben Anerkennung, solange sie entdeckt werden. Das ist aber nicht der Wille Gottes. Jeder Bürger und jedes Unternehmen in dieser Welt hat die Pflicht, Steuern zu bezahlen, damit die Regierung diesem Auftrag nachkommen kann. Wir als Leib Christi haben die soziale Verantwortung für die Glieder am Leib Christi, für die Bürger des Himmels, für die Kinder Gottes. Das ist auch mehr als ausreichend definiert. Mehr als ausreichend definiert. Und zwar die Verantwortung für die Glieder im Leib Christi. Der Leib hat die Verantwortung für jedes Glied am Leib Christi. Und zwar in jeder Hinsicht. Sozial, seelisch, körperlich, geistlich, in jeder Hinsicht, natürlich in erster Linie auch geistlich, aber in jeder Hinsicht. Die Aussage Jesu, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, meint, was wir an den Kindern Gottes getan haben, nicht an der Welt. Oft wird auch dieser Vers uns vorgehalten. Schau her, das hat Jesus gesagt. Jetzt unabhängig davon, zu wem genau Jesus gesagt hat und gemeint hat, ob das jetzt zu dem irdischen Volk in der Trübsalzeit oder auch zu unserer heutigen Zeit, aber es gilt in jedem Falle zu den Menschen aus dem Volk Gottes. Die soziale Verantwortung und der Schutz der Gemeinde entfallen für ein Glied im Leib Christi sogar. Also es ist ja nicht so, dass die soziale Verantwortung für die Welt nicht bei der Gemeinde ist, sondern auch für ein Glied am Leib Christi. Das wird hart. Das bewusst in der Sünde leben will und sich weigern möchte, Buße zu tun. Und zwar aus dem gleichen Grund, damit sein Geist gerettet wird. Wie sollen auch da die soziale Verantwortung diesem Glied entziehen, damit dieses Glied gerettet werden kann, sein Geist gerettet werden kann? Warum hat der Apostel Paulus jemanden dem Satan übergeben? Das ist auch eine aktive Handlung. Wir lesen in 1. Korinther 5,5, wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Sehr herausfordernde Aussage. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren. Steht in der Bibel. Damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Also es hat immer einen Zweck. Gott lässt die Not zu oder führt sogar die Menschen in die Not, damit ihr Geist gerettet wird. Und ob wir jetzt in einer Notsituation sind oder nicht, das haben wir selber dann zu definieren. Viele sind körperlich krank. Die Welt reagiert so, mit Nörgeln, mit Schimpfen, mit Hadern, mit Bösesein, mit Sauersein. Wenn wir genauso reagieren, was ist der Unterschied zwischen uns und der Welt? Viele Menschen haben nicht so viel Geld. In der Welt reagieren die Menschen genauso. Wenn wir genauso reagieren, ja, was ist der Unterschied zwischen uns und der Welt? Nur Alibi-Veranstaltung, wir haben den Heiligen Geist. Aber leben tun wir wie die Welt. Wenn ich krank bin, dann habe ich ein Problem vielleicht mit meinem Körper, eine Krankheit. Wenn wir überlegen, Paulus konnte seine Briefe nicht mal schreiben, hat Augenleiden, da musste einer für ihn immer schreiben. Er ist gesteinigt worden, der ist eingesperrt gewesen und so weiter und so fort. Er war immer fröhlich, er war immer dankbar. Das muss unser Kennzeichen sein. Wir sind immer dankbar, egal wie, wo, wann ist. Das müssen wir immer tun. Und wenn wir merken, dass die Dankbarkeit fehlt und die Zufriedenheit fehlt, dann müssen wir überlegen, warum. Dann sind wir in der Tat in dieser Not, die hier beschrieben wird. Weil wir auf dem falschen Dampfer sind, auf dem falschen Weg unterwegs sind. Keiner kann Frieden haben und glücklich sein und fröhlich sein, wenn er nicht auf dem richtigen Weg ist. Gott wird ihm diesen Frieden nicht schenken. Er wird ihm diese Freude auch nicht schenken. Es sei denn, der tut Buße. Und dann wird er fröhlich sein. Ob er viel oder wenig hat, ob er gesund oder krank ist. Wir haben vorhin gesungen, du bist mein Atem, Herr. Du bist mein Alles. Da hat Reinhold gesagt, singen wir oder meinen wir das ernst? Wenn Gott dein und mein Alles ist, ja, was fehlt dir denn noch? Ja, Tausende mehr im Monat, vielleicht wäre es nicht besser. So, und deshalb bist du unglücklich. dann sind wir entweder verrückt oder Heuchler. Können wir uns überlegen. Sehen wir das? Er hat den Schutz der Gemeinde bei Paulus weggenommen und diesen Menschen dem Satan ausgeliefert, damit er letztendlich gerettet wird. Erkennen wir darin die Liebe Gottes? Aus Liebe hat Paulus den einen, der in der Sünde gelebt hat und offensichtlich auch damit geprahlt hat in der Gemeinde, dem Satan ausgeliefert, aus Liebe, damit sein Geist gerettet wird. Sonst ist er für immer verloren. Wenn wir das erkennen, dann werden wir aufhören, Gott zu spielen oder spielen zu wollen und aus Liebe zu den Menschen den Plan und die Absichten Gottes nicht durch unsere eigene Überheblichkeit, wir können das ändern, und falsch verstandene Humanität durchkreuzen. Gott ist immer in der Lage, ein Volk, eine Gruppe oder einzelne Menschen zu segnen. Lass uns konsequent sein und unseren eigentlichen Auftrag von Gott ausführen. Der wahre Auftrag, das wahre Evangelium, das können wir nur, wenn wir verständlich sind und mit der Schrift vergleichen. Und nicht, weil das Evangelium heißt, weil das eine frohe Botschaft heißt und weil das offensichtlich oder vordergründig Gott verherrlicht. Das soll der Wahrheit entsprechen. Gott ist souverän, der kann sogar gegen sein eigenes Wort handeln. Auf Anhieb klingt stark. Gott ist wirklich stark. Aber das ist eine Lüge des Teufels. Menschen aus dieser verlorenen, verdorbenen Welt herausrufen und nicht diese verdorbene Welt, die der Teufel regiert, aktiv zu unterstützen und letztendlich damit den Menschen die Chance zu geben, zum wahren Gott zurückzukehren. In diesem Sinne. Amen und Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.